D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Rechtsradikale Fans machen den Fußballvereinen das Leben schwer und nicht nur denen, sondern auch den Fanclubs. Bei einem Fanclub des BVB war es mit den Drohungen so krass, dass die beschlossen haben, also wir machen erstmal Schluss mit unserer aktiven Arbeit gegen rechts. Geht das nur diesem Dortmunder Fanclub so oder haben andere Fanclubs ähnliche Probleme? Darum geht's unter anderem in dieser Stunde. Heute Abend für euch im Studio Anke van der Weyer.
Hallo.
Anke, wie ist das Tagesgefühl so heute bei dir?
Bin so ein bisschen tüdelig, aber ganz gut drauf.
Tüdelig, das ist eh ein Wort, das sollte man viel öfter sagen im Radio, finde ich.
Tüdelig.
Tüdelig.
Weiß man eigentlich direkt Bescheid.
Ich bin nicht so tüdelig, ich glaube, ich bin heute ganz normal. Ich hoffe, ihr findet einen Zustand für euch heute Abend noch heraus, zwischen normal und tüdelig oder ganz was anderes. Sonja Meschkat, das bin ich. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Es gibt so Feiertage, die mich konträr faszinieren. Also es gibt zum Beispiel den Tag der Puppen. Okay. Es gibt den Tag des Senfs. Das freut mich persönlich sehr. Und in Großbritannien feiert man sogar den Tag des Strohhuts. Heute ist ein Tag, der zum Glück mehr Relevanz hat als all diese anderen Tage. Es ist nämlich Weltmädchentag. Seit 2011 ist der 11. Oktober der Tag, an dem weltweit darauf hingewiesen wird, in welchen Bereichen Mädchen benachteiligt werden. Das Kinderhilfswerk Plan International hat das Ganze initiiert. Anke, es gibt allerdings auch Kritik zu diesem Tag. Es ist nicht nur alles positiv.
Zum Weltmädchentag dominiert nämlich die Farbe Pink. Allein in Deutschland, da werden in mehr als 20 Städten heute Gebäude pink beleuchtet. Und mit dieser Farbe und mit dem Hashtag Pink for Gender Equality soll eben auf die Rechte von Mädchen hingewiesen werden. Und diese Farbe Pink sorgt für ziemlich viel Kritik, vor allen Dingen im Netz. Einige Twitter-User fragen, ob das eigentlich Ironie ist, gerade mit Pink den Weltmädchentag zu bewerben.
War ehrlich gesagt auch mein Gedanke.
Ja, das ist so, ne? Eine andere Twitter-Userin schreibt, dass sie sich ihre Farben ganz gerne selbst aussucht. Und ein weiterer Twitter-User, der findet es grotesk, dass alles, was den Menschen zum Weltmädchentag einfällt, genau pink ist. Ich persönlich kann das verstehen, denn eigentlich sollte man ja gerade an so einem Tag mal so Gender- oder Geschlechterstereotype wie blau ist für Jungs, pink ist für Mädchen echt nicht weiter noch anfeuern.
Heute ist Weltmädchentag und es soll auf die Benachteiligung von Mädchen hingewiesen werden. Die offizielle Farbe dieses Tages ist ausgerechnet pink. Das sorgt für Kritik zu Recht, wie wir finden.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, am Ende war es dann die Summe der einzelnen Teile. Es gab Morddrohungen, Einschüchterungsversuche oder Mails mit rechten Parolen und zum Schluss musste der Fußball-Fanclub BVB Freunde Deutschland sagen, wir schaffen das nicht mehr und wir ziehen uns vorerst zurück aus dem aktiven Kampf gegen rechts. Der BVB ist nicht der einzige Bundesliga-Verein, der Probleme hat mit rechtsradikalen Fans. Olaf Sundermeier ist Journalist, recherchiert zu genau diesen Themen Rechtsextremismus und Sport. Olaf, wie bewertest du denn diesen Schritt vom Fanclub BVB Freunde Deutschland?
Ich denke, dass sich dieser Fanclub im Prinzip die Situation etwas falsch eingeschätzt hat, als er sich gegen die AfD gewandt hat. Also zur Vorgeschichte, dieser Fanclub hat vor einiger Zeit gesagt, dass AfD-Mitglieder wiederum in dem Fanclub keine Mitglieder werden könnten. Das ist eine Position, die kann man vertreten, um sich gegen rechts abzugrenzen. Dortmund hat ein Problem mit rechtsextremistischen einzelnen Fans, auch Hooligans, die dort auf der Südtribüne stehen in überschaubarer Zahl. Und dieser Fanclub ist noch weitergegangen. Der hat gesagt, wir müssen diesen Kampf gegen rechts auch gegen die AfD führen, indem die nicht bei uns Mitglied werden dürfen.
Und dann haben die ein Problem bekommen. Auf der Homepage haben sie nämlich geschrieben, dass sie dann offenbar wirklich zugeschüttet worden sind mit Post von der AfD, ne, in diversen Ausführungen.
Und das ist absolut glaubwürdig. Das ist das ganz Schlimme. Jeder, und das bezieht sich nicht nur auf Fußballfanclubs und Fußballfans, sondern jeder, der in der Öffentlichkeit steht und sich aktiv gegen die AfD stellt, macht diese Erfahrung, macht diese Erlebnisse. Das machen Politiker, das machen Journalisten. Jeder, der sich öffentlich aktiv gegen die AfD stellt, muss damit rechnen. Und das ist das Schlimme. Und ich glaube einfach, dass diejenigen, die als Fanclub, das sind ja Leute, die ehrenamtlich sehr aktiv, sehr engagiert, mit Herzblut an ihrem Verein Borussia Dortmund hängen, das einfach unterschätzt haben, welche Wucht des Hasses dort auf sie zukommt. Und das hat wiederum dazu geführt, dass sie jetzt einfach gesagt haben, wir distanzieren uns davon, uns wird das einfach zu viel.
Hat Dortmund denn jetzt ein spezielles Problem mit rechtsradikalen Fans oder ist der Fanclub deshalb so angefeindet worden, weil die sich eben so stark engagiert und auch so positioniert haben?
Ich denke, vor allen Dingen wegen dieser Aussage gegenüber der AfD. Dortmund hat ein Problem mit einzelnen rechtsextremistischen Fans, das ist bekannt. Der Verein setzt sich seit einigen Jahren sehr aktiv damit auseinander. Es gibt sehr viele Projekte, nicht nur im Umfeld des BVB, auch in der Stadt Dortmund selbst, die diese Arbeit sehr ernst nehmen. Der BVB ist im Prinzip bundesweit, wenn nicht gar europaweit, der Verein, der sich mittlerweile am professionellsten mit diesem Problem auseinandersetzt. Das kann der Verein auch, weil er Geld hat. Sie haben zusätzliche Fanbetreuer eingestellt, die sich nur darum kümmern. Und andere Vereine, die ein ähnliches Problem haben, die schauen im Prinzip auf in Richtung Borussia Dortmund, wie man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube, dass dieser Fanclub, der übrigens ein sehr kleiner ist, der auch nicht
1300 Mitglieder ungefähr haben die, glaube ich. Ne?
Ja, also da muss man immer gucken, wer macht da noch mit und so. Also das geht von einer sehr kleinen Gruppierung aus, diese Positionierung, dass die diese Sache einfach falsch eingeschätzt haben und es unterschätzt haben, welche Wucht mittlerweile gerade in der Netzöffentlichkeit herrscht, wenn es darum geht, Leute zu diffamieren, zu haten, die sich von der AfD abgrenzen.
Wie ist denn die Situation in anderen Vereinen?
Andere Vereine haben ähnliche Probleme. Ich nenne jetzt zum Beispiel mal kleinere Vereine wie MSV Duisburg. Die haben aber noch lange nicht das Geld, sich da so professionell mit auseinanderzusetzen wie Borussia Dortmund, die sich zum Beispiel wissenschaftlich beraten lassen. Also sind sehr gut vernetzt, sehr gut aufgestellt. Oder Vereine in Ostdeutschland wie zum Beispiel Dynamo Dresden hat ein massives Problem mit rechten Fans dort in Dresden. Das ist ja mittlerweile auch in der Öffentlichkeit bekannt. Herrscht einfach ein Klima, wo das normal ist. Das heißt, als Verein Dynamo Dresden kann man die rechten Fans gar nicht so richtig problematisieren, weil die rechtlichen Fans das nicht als Problem ansehen. Das ist in Dortmund ganz anders. Und das Statement dieses Fanclubs zu sagen, es gibt nicht genug Leute in Dortmund, die sich gegen rechts stellen, das stimmt einfach nicht. Es gibt dort sehr viele Menschen, die aktiv gegen rechtsextremistische Tendenzen etwas unternehmen. Nur die AfD ist eine andere Qualität. Das ist die Mitte der Gesellschaft.
Der Fußballfanclub BVB Freunde Deutschland zieht sich vorerst zurück aus dem aktiven Kampf gegen rechts. Eine Einschätzung dazu auch in anderen Vereinen in Deutschland von Olaf Sundermeier.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt ein paar Bands, die sind längst schon nicht mehr nur eine Band, die sind ihre eigene Marke. Die kennt auch einfach jeder. Bei Coldplay ist das so, bei U2 und bei Depeche Mode. Und immer dann, wenn Bands aus dieser Liga sagen, huhuhu, wir haben da was Besonderes anzukündigen, dann kommen auch alle. Ja? Also Fans, Presse, Fotografen, so wie bei Depeche Mode. Die haben heute in Mailand eine Pressekonferenz gegeben, weil, so haben Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher das vorab angekündigt, da gäbe es etwas, was unbedingt raus müsste. Das klingt bei Bands in dieser Größenordnung dann schnell so nach einer Rede zur Weltlage. Es war dann aber doch was anderes. Letztendlich ging es dann doch nur darum, dass Depeche Mode im kommenden Jahr ein neues Album veröffentlichen werden und auf Welttour gehen. Mike Litt hat sich diese Pressekonferenz für uns angesehen und angehört in Mailand. Mike, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber so eine richtige Überraschungsnachricht war das jetzt nicht.
Nee, tatsächlich eigentlich nicht. Es gab viele Fans, die hatten noch darauf gehofft, dass man vielleicht verkündet, Alan Wilder, das verloren gegangene Bandmitglied, würde zurückkehren. Aber auch diese Nachricht blieb leider aus. Aber immerhin, hey, es gibt eine weitere Tour und man darf davon ausgehen, dass die dann natürlich auch wieder ziemlich aufgerüstet wird. Mit anderen Worten, da darf man eine spektakuläre Show erwarten. Und es gibt eben auch ein neues Album. Also die Tour wird heißen die Global Spirit Tour und das Album dazu Spirit, und es wurden dann auf dieser Pressekonferenz auch schon so ein paar kleine Hörspiele präsentiert.
Das klingt, lieber Mike, doch ja, sehr elektronisch erstmal.
Das klingt sehr elektronisch und vielleicht ein bisschen elektronischer als auf dem letzten Album, das ja so ziemliche Blues-Anleihen hatte. Also könnte man jetzt denken, vielleicht zurück zu den Wurzeln auf der einen Seite, also wieder elektronischer klingen, auf der anderen Seite natürlich auch ziemlich zeitgemäß klingen. Also da ist beides möglich. Es wurden wirklich nur kleine Soundbeispiele präsentiert. Also wie es dann wirklich letztendlich klingen wird, kann man noch nicht sagen. Aber man weiß, James Ford ist als Produzent mit dem Studio und der hat ja zum Beispiel auch schon Musik gemacht, unter dem Namen Simeon und auch mit Florence and the Machine.
Depeche Mode waren mal eine wirklich wichtige Band, also sehr innovativ. Jetzt auf jeden Fall dann doch eher so die Kategorie Dinosaurier im Popgeschäft. Warum sollte man die dennoch auf dem Schirm haben? Was meinst du?
Naja, sie sind ja doch schon immer noch so was wie eine lebendige Ausstellung für aktuelles Sounddesign und für das, was mit Studiotechnik machbar ist. Auch da gebe ich dir recht, nicht mehr so sehr wie früher, aber ich habe gerade schon gesagt, sie haben sich jetzt mal wieder echt einen ziemlich cleveren, zeitgemäßen Produzenten ins Studio geholt. Sie haben immer mit jüngeren Leuten, mit jüngeren, innovativen Produzenten zusammengearbeitet und die auch gefördert. Also das ist schon mal ein Grund, sie im Auge zu behalten. Und dann davon abgesehen, ja, auch das hast du eben schon angedeutet, sie sind, man kann es nicht anders sagen, nicht nur eine Marke, sie sind auch eine echte Institution. Das ist so ein bisschen wie die Fußball-WM. Alle paar Jahre gibt es eben auch eine Depeche Mode-Tournee mit einem neuen Album. Das ist nie die komplette Neuerfindung, aber man freut sich eben dann doch mal wieder drauf. Und Überraschungen gibt es durchaus dann doch auch immer wieder mal.
Immerhin darauf kann man sich verlassen. Alle paar Jahre eine Welttour, da werden natürlich auch Millionen verdient. Klingt sich auch ein bisschen danach, dass man dann doch bei den Fans nochmal ein bisschen abkassieren will?
Ich habe eben noch nach dieser Pressekonferenz mit Dave Gahan persönlich gesprochen, also so ein kleines, intimes Interview nach der Pressekonferenz und ich muss sagen, er hat mein Herz gewonnen. Ich habe einen Typen getroffen, der so leidenschaftlich über seine Musik und seine Begeisterung für diese Musik gesprochen hat und vor allen Dingen auch, wie gerne er auf der Bühne steht und ich meine, er ist ja ohne Frage einer der größten Showmänner unserer Zeit. Ich vermute auch mal, wahrscheinlich kann der Typ nach 35 Jahren die Depeche Mode-Geschichte überhaupt gar nicht mehr leben ohne diesen Tourzyklus. Aber ich habe ihm eben auch abgekauft, dass er es wirklich aus Überzeugung macht, dass er es gerne macht. Klar, die Depeche Mode ist eine riesige Maschine. Das ist ja ein gigantischer Wanderzirkus, wenn man so will. Und ich habe ihn natürlich auch gefragt, ob es nicht eventuell auch eine Nummer kleiner gehen würde. Aber er hatte dann schon eine plausible Erklärung für diese Gigantonomie.
You know, we're very fortunate. There's a lot of people, or it seems to be a lot of people that want to come and see us. And like Fletch said in the press conference, we can't stay on the road forever. And, you know, we could easily do a tour around the world. It was 250 shows. But at this point in our lives, it's just too much.
Also einerseits, natürlich ist die Zeit begrenzt, die das überhaupt noch so machen können. Die Jungs sind ja auch mittlerweile keine Jungs mehr, sondern so Mitte 50. Und er hat gesagt, das ist eben auch letztendlich das Versprechen, das sie einlösen müssen. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, die sie sehen möchten. Also spielt man halt auch diese großen Shows.
Mike, sag mir bitte noch ganz kurz zum Schluss, wenn ich mir überlege, dass Alben ja mittlerweile ganz ohne Werbung, ohne Vorankündigung über Nacht rausgehauen werden, wirkt das, was Depeche Mode da machen, nicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Das ist natürlich aus der Zeit gefallen irgendwo. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz schön, dass es noch Leute gibt, die sowas manchmal machen. Das hat er auch gesagt. Das sei ihm heute mittlerweile so ein bisschen anonym geworden mit der Musik generell. Und da haben sie schon Lust drauf, dann eben auch zu solchen Anlässen echt Journalisten zu treffen und auch ein paar Fans und dann auch ein bisschen über solche Geschichten zu sprechen. Hey, Depeche Mode, du hast es am Anfang gesagt, sind eine Marke für sich und auch das gehört eben einfach dazu.
Depeche Mode gehen im kommenden Jahr auf Welttour und es gibt ein neues Album, Spirit wird's heißen. Das haben sie heute bekannt gegeben auf der Pressekonferenz in Mailand und Mike Glitt war für uns dabei.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich weiß genau, was ihr jetzt macht. Ihr kuschelt doch schon alle. Ich kann das gut verstehen, würde ich auch gerne machen. Aber Anke, wir zwei kuscheln jetzt lieber nicht zusammen. Wir überlegen.
Ich weiß nicht.
Sollen wir es mal probieren?
Wer sieht es denn?
Ja, okay. Aber Anke, wir können mal überlegen oder uns beide die Frage stellen, wollen wir eigentlich im Moment im Krisenmanagement von Samsung arbeiten?
Lieber kuscheln als da arbeiten.
Lieber kuscheln als da arbeiten, ne? Ich glaube auch. Im Moment, das macht echt keinen Spaß. Für das Galaxy Note 7 Handy gibt's ja jetzt eine globale Rückrufaktion. Das Telefon wird nicht mehr verkauft. Und die Kunden, die es schon haben, können es im Laden zurückgeben, Geld zurückbekommen, sich ein neues Handy mitnehmen, whatever. Ne? Ihr habt ja mitbekommen, diese Akkus überhitzen teilweise so dermaßen, dass die Geräte explodieren können. Es ist also richtig gefährlich. Und das ist natürlich ein riesiger finanzieller Schaden und auch ein riesiger Image-Schaden für den Konzern aus Südkorea. Denn eigentlich wollte Samsung mit diesem neuen Handy ja den Konkurrenten Apple angreifen. Ja, wie reagiert Samsung jetzt am besten? Ich habe mal nachgefragt bei Klaus Weise, der ist Krisen-PR-Experte. Also was wäre jetzt sein Tipp konkret an Samsung in dieser Situation?
Also Samsung ist in einer massiven Krisensituation und sie haben sich da auch selber ein Stück weit reingebracht, weil sie haben nicht nur technisch Fehler gemacht, was offensichtlich ist, sondern auch kommunikativ. Deshalb das Wichtigste wäre, dass Samsung sich jetzt einfach mal entschuldigt bei den Kunden für den ganzen Ärger, den die Kunden haben, weil ein Mobiltelefon ist sehr, sehr wichtig, da macht man ganz viel. Wenn das nicht funktioniert und ich das nicht mehr benutzen soll, habe ich ein Problem. Dafür sollte ich mich erst einmal entschuldigen.
Und diese Entschuldigung hätte Ihrer Meinung nach auch schon ein bisschen früher kommen müssen? Meinen Sie das mit Kommunikationsfehler?
Ja, beispielsweise, die hätte schon viel früher kommen müssen. Wir hatten ja schon Anfang September die ersten Rückrufe und Austauschaktionen, wo dann die Ersatzakkus eingebaut wurden. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da irgendjemand sich mal hingestellt hätte von Samsung und gesagt hat, liebe Kunden, das tut uns wahnsinnig leid, das ist ein Fehler gewesen, der hätte nicht passieren dürfen, wir entschuldigen uns dafür. Und das ist die Grundlage für alles das, was hinterher kommt.
Also eingestehen auch wirklich, dass man einfach einen Fehler gemacht hat und an den Kunden selber aktiv herantreten.
Genau, genau. Und man tritt jetzt ja an den Kunden heran. Also heute hat Samsung auch auf Facebook gepostet, hat die Kunden informiert. Und da wurde dann geschrieben, wir kooperieren unverändert mit den zuständigen Behörden, um die aktuellen Zwischenfälle zu untersuchen. Also das klingt ein bisschen so, als ob man gar nichts damit zu tun hätte. Und das ist falsch. Man muss die Verantwortung übernehmen und dann muss ich der Öffentlichkeit versichern, was ich denn tue, dass sich das nicht wiederholt. Das sind so die klassischen Regeln der Krisenkommunikation und Samsung hat dagegen verstoßen.
Aber warum machen die das? Ich meine, es ist ein Weltkonzern. Auch die werden Berater haben, die ihnen zur Seite stehen und doch eigentlich ganz gute Tipps geben sollen. Also so Menschen wie Sie beispielsweise.
Ich glaube, das Problem ist gerade, dass sie ein Weltkonzern sind, natürlich aus einer anderen Kultur kommend. Ich bin mir sicher, wenn bei Apple etwas Vergleichbares passieren würde, dann wird sich ein Tim Cook hinstellen und sich entschuldigen. Bei Samsung, die haben natürlich auch das Problem, es gibt niemand, den man mit Samsung verbindet. Niemand kennt einen Repräsentanten. Also es gibt bestimmt einen Deutschland- und einen Europachef, aber die kennt man nicht. Das heißt, also auch die ganze Unternehmenskommunikation wurde da sehr reduziert gefahren. Man hat immer nur Markenkommunikation gemacht und das ist eine riskante Strategie, die wir momentan jetzt sehen.
Wann können denn solche Krisen auch zum Vorteil werden für ein Unternehmen oder ist das gar nicht möglich?
Also kurz- und mittelfristig ist das nicht möglich. Eine Krise ist nicht positiv. Man kann aber langfristig durchaus daraus lernen und gestärkt daraus vorgehen. Wunderbares Beispiel Mercedes-Benz mit dem Elchtest.
Muss man noch kurz dazu sagen, ne? Das ist die A-Klasse gewesen und beim Test, wie gut oder schlecht der Wagen eben in der Kurve liegt, ist der Wagen einfach umgefallen.
Genau, und die haben dann auch so ein paar Fehler in der Kommunikation gemacht, dann haben sie sich entschuldigt per großen Anzeigen, haben Besserung gelobt und sind dann sogar so weit gegangen, dass sie später in ihren Verkaufsräumen kleine Plüschelche hergeschenkt haben. Immer so als Botschaft, wir haben daraus gelernt, wir wissen das und haben damit sogar gespielt. Also das ist ein Beispiel, die sind langfristig gestärkt daraus hervorgegangen, aber sie haben auch intern sehr viel geändert.
Klaus Weise, der ist Krisen-PR-Experte und sein Ratschlag an den Konzern Samsung und das Samsung Galaxy Smartphone-Desaster, das Wichtigste im Moment, erstmal Entschuldigung sagen und den Kunden auch was anbieten. Ja, machen Sie gerade die Handys mit dem durchgeföhnten, verrückten, durchgedrehten Akku können zurückgegeben werden. Es gibt eine weltweite Rückrufaktion.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vorsichtig geschätzt leidet bei uns in Deutschland einer von 20 Menschen unter Depressionen. Das wären mal grob geschätzt 3 Millionen Menschen. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr. Am 10.10.2009 hat sich der Fußballtorwart Robert Enke umgebracht, weil er Depressionen hatte. Und seine Frau Theresa Enke, die hat danach die Robert-Enke-Stiftung gegründet, um sich um das Thema Depressionen zu kümmern. Und diese Stiftung hat jetzt eine App rausgebracht, die Menschen mit Depressionen unterstützen und helfen will. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich die App angesehen und sich gefragt, wie sinnvoll sie ist. Und das ist das Ergebnis.
Froh und guter Laune war ich in den vergangenen Wochen.
Immer, meistens, häufig, manchmal selten, nie. Meistens.
Ruhig und entspannt gefühlt habe ich mich in den vergangenen 2 Wochen.
Häufig.
Energisch und aktiv gefühlt habe ich mich in den vergangenen 2 Wochen.
Meistens. Ich habe sie mir gerade heruntergeladen. Die Enke-App. Eingestiegen bin ich mit dem Depressionstest. Das Ergebnis?
Ihr Testergebnis weist auf ein durchschnittliches und ausbaufähiges Wohlbefinden hin. Sollten Sie Fragen bezüglich Ihrer Symptome haben, können Sie gern unser Beratungsangebot in Anspruch nehmen.
Okay, ich hab's geahnt. Ich gehöre zum Glück nicht zur Zielgruppe. Das heißt aber auch, ich bin nicht der ideale Tester für eine App, die sich an Depressive richtet. Deswegen schaue ich mir im App Store mal an, was die User von der App halten. Außerdem helfen mir 2 Experten bei der Einschätzung. Die App ist unterteilt in 4 Bereiche, hat 4 Buttons. Der erste liefert grundlegende Informationen zum Thema Depression. Dann gibt's einen interaktiven Bereich, da kann man zum Beispiel den Depressionstest machen. Außerdem gibt's einen Mood-Tracker, das ist so eine Art Stimmungstagebuch. Im PR-Teil der App gibt's auch Infos darüber, was die Robert-Enke-Stiftung tut und, etwas vorgehoben und ganz wichtig, einen SOS-Button. Darüber erreicht man 3 verschiedene Funktionen. Im Notfall ein Beratungstelefon, es gibt eine Chat-Gruppenfunktion und einen Notfall-Button, wenn du dringend Hilfe brauchst. Den ersten Usern scheint das alles gut zu gefallen. Im App Store schreibt zum Beispiel Sonja BX:
Danke, Frau Enke. Ich leide schon lange unter Depressionen und inwiefern die App nun hilfreich ist, ist zweitrangig. Wichtig ist, dass es endlich eine gibt und dass Frau Enke sich so sehr dafür einsetzt. Funktioniert fehlerfrei, 5 Sterne.
Im Schnitt wird die App aktuell mit 4 von 5 Sternen bewertet. Corinna Grundmann schreibt:
Großartige App, ich habe nur Angst, dass ich aus Versehen auf die SOS-Taste komme.
Aber die ist eigentlich ganz okay gesichert. Da müsste man schon mehrmals versehentlich auf die gleiche Ecke drücken. Viel nerviger, der Service ist kostenpflichtig. Du musst dich dafür extra registrieren und dann konnte ich weder telefonisch noch in den AGBs oder im Netz herausfinden, wie teuer das ist. Irritierend auch das Enke-Quiz. Erste Frage: In welchem Alter starb Enkes Tochter? Mit 2. Richtig. Danach eine Wissensfrage zum Thema Depression. Dann wieder Trivia zum verstorbenen Torwart. Strange. Theresa Enke sagt, sie will mit der App Leben retten und das Depressionsthema aus der Tabu-Ecke herausholen. Die Diplompsychologin Susanne Frerichs, die sich im Berliner Netzwerk KBS e.V. um psychisch Hilfesuchende kümmert, findet das im Ansatz okay.
Die App kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass jemand sich traut, Hilfe zu suchen, dass jemand über die App an Ärzte kommt, an ambulante Träger kommt, um dann in den persönlichen Kontakt zu kommen und weiter zu sehen, was braucht jeder Einzelne.
Unkomplizierte Hilfe also. Check. Ihr vorgezogenes Fazit?
Der Wurf ist sicherlich erstmal gut gestartet. Inwieweit er geglückt ist, hängt, glaube ich, dann von den Erfahrungen ab, die man dann wieder machen muss. Da, glaube ich, sollten wir genau die Menschen fragen, die den Bedarf haben.
Wie funktioniert die Gruppenfunktion, in der sich Betroffene und Familienangehörige untereinander helfen sollen? Wie gut ist die Beratung? Wie solide funktioniert der SOS-Notruf? Das muss ich halt noch zeigen. Was von vornherein viele wundert, dass jetzt Apps, die sonst maximal Lifestyle-Probleme lösen, nun Kranken helfen und Leben retten sollen.
Wenn ich mir ein wesentlich leichteres Thema hernehme, Abnehmen zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie erfolgreich die 1000 Abnehm-Apps funktionieren. Und die richten sich an gesunde Menschen.
Das ist Wolfgang Laluschat, Neurologe aus Wien. Als er von der App-Idee hörte, war er erstmal skeptisch, weil dich so eine App ja zwangsläufig zum Smartphone treibt. und das Smartphone im Zusammenhang damit steht, was unter dem Label digitaler Burnout läuft.
Ständige Ablenkung und Multitasking führt zu Halbierung meines geistigen Arbeitsspeichers, zu einer hohen emotionalen Dauerbelastung, zu weniger Erfolgserlebnissen und zu einem Gehirn, das auch in Ruhe nicht mehr zur Ruhe kommt. Dann habe ich auch keine Regeneration mehr. Und das ist der perfekte Mix, um ein psychisches Belastungsgefühl und eine Erschöpfung zu fördern.
Was helfen würde? Ruhe, persönliche Gespräche und menschliche Nähe. Alles nicht direkt Dinge, die ich in meinem Smartphone finde. Und auch nichts, was eine App kann.
Unser Reporter Stefan Beuting hat die Enke-App ausprobiert. Die kommt von der Robert-Enke-Stiftung und soll Menschen mit Depressionen helfen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Der Terroranschlag, den der syrische Geflüchtete Jaber al-Bakr geplant hatte, ist ja vereitelt worden, haben wir mitbekommen. Die deutschen Ermittlungs- und Geheimdienstbehörden sind dementsprechend erleichtert und wehren Kritik an ihrer Arbeit ab. Und die gibt es deshalb, weil al-Bakr auf seiner Flucht ja nicht direkt von der Polizei gefasst worden ist, sondern erstmal von syrischen Flüchtlingen festgehalten wurde. Der Vorfall hat eine bundespolitische Debatte über die Sicherheit erneut angestoßen. Darüber gesprochen habe ich vor der Sendung mit Azadeh Peshim aus unserem Hauptstadtstudio und sie wird uns jetzt einschätzen, ist die Festnahme ein Erfolg für die Ermittlungsbehörden?
Also es konnte ein Terroranschlag verhindert werden, der mutmaßliche Täter ist gefasst. Ob das aber als Erfolg für die Ermittlungsbehörden zu verbuchen ist, das ist fraglich. Der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen würde das aber bestätigen.
Nein, das war nicht Kommissar Zufall gewesen. Als Nachrichtendienst haben wir ein sehr hohes Interesse daran, dass keine Terroranschläge stattfinden. Wir sind nicht unbedingt so interessiert an Strafverfolgung. Das ist Aufgabe des Generalbundesanwalts. Ich will nicht, dass es in diesem Land Terroranschläge gibt. Und das haben wir verhindert. Aus meiner Sicht war es 11:55 gewesen. Und wir haben insoweit alles richtig gemacht.
Man muss aber auch dazu sagen, dass der Verdächtige schon seit längerem von den Behörden beobachtet wurde und ihm trotzdem die Flucht gelungen ist. Deshalb meint André Hahn von den Linken.
Und wenn der Gesuchte am Ende deshalb festgenommen werden konnte, weil andere Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge mit mutigem Einsatz ihn festgesetzt haben, weil sie nicht bereit waren, dessen offenbar geplante Anschläge zu decken, dann ist das natürlich im Ergebnis positiv, aber es war nicht das Ergebnis polizeilicher Ermittlungsarbeit.
André Hahn fordert im Übrigen auch, dass die Syrer, die den mutmaßlichen Terroristen festgehalten haben, eingebürgert werden sollten.
Können Behörden die Asylsuchenden denn eigentlich kontrollieren und überwachen? Geht das?
Also registriert werden die Asylsuchenden heute auch schon. Natürlich ist es auch so, dass es aufgrund von falschen Angaben oder auch unterschiedlichen Schreibweisen der Namen zu Fehlern kommen kann. Trotzdem ist es jetzt so, dass einige Politiker, vor allem von Seiten der CSU und der CDU, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdiensten fordern. Vor allem Hans-Peter Uhl, CSU-Innenpolitiker, der fordert, dass jeder Asylsuchende in Deutschland mit allen international verfügbaren Datenbanken über Terrorverdächtige abgeglichen wird. Und dazu sagt Wolfgang Busbach von der CDU.
Gibt es rechtliche Hinderungsgründe? Gibt es zum Beispiel Gründe im Bereich des Datenschutzes, die unsere Sicherheitsbehörden daran hindern, die Informationen zu generieren oder auszuwerten, die sie zum Zwecke der Gefahrenabwehr brauchen? Ich sage es noch einmal, die Polizei, die Sicherheitsbehörden müssen die Informationen bekommen dürfen, die sie brauchen, um Gefahren abzuwehren.
Ja, abgesehen von einem stärkeren Datenaustausch zwischen den Behörden diskutiert die CSU auch eine Art präventive Haft, die es erlaubt, mutmaßliche Terroristen zu inhaftieren, wenn die Polizei einen begründeten Verdacht hat.
Und was ist dann mit denjenigen, die nicht Geflüchtete sind und sich erst hier radikalisieren? Was passiert mit denen?
Die gibt es natürlich auch. Das ist der sogenannte Homegrown Terrorism, also die mutmaßlichen Täter, die in Deutschland aufgewachsen sind und sich dann hier radikalisieren. Dazu meint der Generalbundesanwalt Peter Frank.
Deutschland ist schon seit längerer Zeit im Visier des islamistischen Terrorismus. Das sagen die Sicherheitsbehörden seit einigen Monaten und seit über 2 Jahren. Das hat sich jetzt auch wieder realisiert. Wir müssen auch sehen, dass nicht nur durch Flüchtlinge Anschlagspläne und Anschläge nach Deutschland gekommen sind. Denken Sie nur an den Anschlag, den eine Jugendliche am hannoverschen Hauptbahnhof gegen einen Bundespolizisten durchgeführt hat. Dabei handelte es sich nicht um einen Flüchtling.
Über die Debatte um die Sicherheitspolitik nach der Terrorfestnahme in Chemnitz. Dazu war das Azadeh Peshim.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Nägel lackieren kann man machen, weil es schön aussieht oder aber, weil eine besondere Motivation dahinter steckt. Auf Instagram gibt es gerade einige lackierte Nägel zu sehen oder besser gesagt, es ist eigentlich immer nur ein Fingernagel, der lackiert ist, den man sehen kann. Und genau dieser Fingernagel, der lackierte, der steht für was. Anke, was ist das für eine Aktion?
Das ist eine Aktion, die sich die Non-Profit-Organisation YGAP ausgedacht hat. Die will nämlich mit diesem Fingernagel auf Kindesmisshandlung aufmerksam machen. Und dafür hat diese Organisation eben die Social-Media-Kampagne Polished Man gestartet, also Polished von Nail Polish. Mhm. Männer auf der ganzen Welt werden dazu aufgerufen, mitzumachen und ihre Fotos unter dem Hashtag Polished Man zu teilen, um Aufmerksamkeit für das Thema Kindesmissbrauch zu erregen. Laut der Organisation wird nämlich eines von 5 Kindern unter 18 Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt.
Okay, aber wie kommt man jetzt von lackiertem Nagel auf Gewalt gegen Kinder? Also was soll das jetzt genau bringen?
Also erstmal soll das Aufmerksamkeit erregen, ne? Man sieht irgendwie einen Mann mit einem lackierten Fingernagel, denkt so, hä? Was ist denn jetzt los? Das soll eben erstmal so einen Diskurs über das Thema in Gang bringen und es sollen auch Spenden gesammelt werden. Das erinnert so ein bisschen an die Ice Bucket Challenge. Vor 2 Jahren haben sich alle Eiswasser über den Kopf gekloppt und damit bekam eben ALS sehr viel Aufmerksamkeit. Es gibt aber auch eine Geschichte, die dahinter steckt und die hat mit einem kambodschanischen Kind zu tun. Thea heißt das Mädchen, die hat ihren Vater verloren und ihre Mutter, die hat sie in ein Waisenhaus gegeben, in dem Glauben, dass es ihr dort besser geht und gut für sie gesorgt wird. Da war sie aber 2 Jahre lang körperlicher und sexueller Gewalt ausgesetzt. Das Mädchen, das konnte mittlerweile aus dem Waisenhaus gerettet werden. Elliot Costello, Geschäftsführer von YGAP, der war einer der ersten westlichen Männer, die sie getroffen hat nach ihrer Befreiung. Und die beiden, die haben zusammen ein Spiel gespielt und sich dabei so ein bisschen angefreundet. Und zum Abschied hat dann dieses Mädchen, Thea, ihm, dem Geschäftsführer, die Nägel bunt lackiert. Und daher kam eben die Idee mit dem bunten Fingernagel.
Wie kommt diese Aktion an bisher?
In den sozialen Netzwerken, da sieht man einige Menschen, die zum Beispiel ihre Väter posten, ja, die grün und blau an den Fingern tragen. Neben vielen, in Anführungszeichen, Normalos hat die Polished Man Aktion aber auch schon einige prominente Unterstützer. Vance Joyce ist mit Riptide australischer Musiker und der hat für seinen leuchtend roten Nagel über 28.000 Herzchen auf Instagram schon bekommen. Schauspieler Chris Hemsworth, der trägt auch rot und das gefällt sogar über 220.000 Leuten auf Instagram und wurde auch ziemlich fleißig weiter geteilt. Ja, und Chris Hemsworth schreibt eben, ein Polished Man zu sein, das heißt nicht Blumen zu kaufen oder viel Gewicht stemmen zu können, sondern es geht darum, Nein zu Gewalt gegen Kinder zu sagen. Und nominiert für diese Polished Man Aktion hat er auch schon 2 Leute, nämlich seinen Bruder Liam Hemsworth und Schauspieler Zac Efron. Bislang haben die beiden noch nicht nachgezogen, aber sie haben noch ein bisschen Zeit. Die Aktion, die läuft offiziell noch bis Ende Oktober.
Polished Man, unter diesem Hashtag posten Männer in den sozialen Netzwerken Fotos von sich mit einem bunt lackierten Fingernagel. Damit soll die Aufmerksamkeit gelenkt werden auf das Thema Kindesmisshandlung.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Anke und ich sind hier eben schon wahnsinnig elegant durchs Studio getanzt. Mal gucken, wer erkennt von euch die Melodie hier? Entschuldigung, das erkennt ja wohl jeder, ja? Samstagabend, ZDF, eine halbrunde Couch voller Promis, eine Schale Gummibärchen und ein Moderator mit goldenen Löckchen. Ja, natürlich, das war gerade die Melodie von Wetten, das lange eine der erfolgreichsten Unterhaltungsshows im Fernsehen. Im Dezember 2014 war dann Schluss, aber Anke, es gibt ein Comeback.
Ein sehr kurzes zumindest, ja. Und moderieren wird das Jan Böhmermann.
Juhu!
Leider muss man sagen, es gibt Wetten, dass nicht am Samstag zur Primetime, sondern zur Sendezeit vom Neo Magazin Royal am Donnerstagabend bei ZDF Neo bzw. Freitag bei ZDF. 2 Ausgaben wird es von der Wetten, dass Rückkehr geben. Übermorgen die erste Runde, nächsten Donnerstag dann Runde 2 und Gäste werden unter anderem der ehemalige Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert, das Model Eva Pattberg, DJ Bobo, ja, Echo Fresh und CDU-Politiker Jens Spahn sein. Mehr Details gibt es noch nicht, außer dass Jan Böhmermann schon auf Twitter verkündet hat, dass es statt Gummibärchen Gelee-Bananen gibt.
Warum darf Jan Böhmermann da überhaupt ran?
Am Sonntag hat Jan Böhmermann in seinem Fest und Flauschig-Podcast noch erzählt, dass er wirklich seit 2 Jahren am ZDF, Zitat, rumbaggert, dass die ihn mal eine Wetten-Dass-Sendung machen lassen, weil er es einfach so schade findet, dass es das nicht mehr gibt. Ja, und vor 2 Wochen hat der ZDF Neo versehentlich eine falsche Episode vom Neo-Magazin gesendet und daraufhin hatte Böhmermann jetzt lauthals gefordert, als Entschädigung doch jetzt bitte dann endgültig mal eine Folge Wetten-Dass moderieren zu dürfen. Wie viel von dem Teil jetzt wirklich stimmt, ne? Man weiß es nicht. Aber ich finde es persönlich super, dass Böhmermann mal ran darf und dass man mal kurz wieder ZDF haben wir ja immer Wetten, dass zurück haben.
Finde ich auch gut. Ich glaube, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Wetten, das läuft also ab jetzt am Donnerstagabend in ZDF Neo, beziehungsweise am Freitagabend im ZDF, zumindest für die kommenden 2 Wochen. Da gibt es 2 Neo-Magazin-Royal-Sonderausgaben mit Jan Böhmermann als Moderator. Ich möchte euch an dieser Stelle nicht sagen, was hinter den Kulissen hier bei D-Radio Wissen abläuft. Ich huste die ganze Zeit heimlich so und Anke putzt sich die Nase. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir es morgen nochmal hierher schaffen, Anke.
Das härtet ab.
Redaktionskonferenz für heute war das nämlich. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Anke und ich sagen
tschüss.
Tschö, bis morgen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.